was bringt ein Betriebsrat? Der Betriebsrat hat kein Mitbestimmungsrecht, um Lohnerhöhungen zu erreichen. Er hat kein Mitbestimmungsrecht, um Arbeitszeitverkürzungen zu erreichen. Von daher kann man sagen, was bringt's? Es ist ein Fehlargument.
Der Blick in die Geschichte zeigt, dass man also Mut haben kann und dass man auch Vertrauen haben kann, dass das, was möglich ist, was vorher unmöglich schien.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Podcast mit den Mitbestimmungsexperten Professor Däubler und Professor Kittner zu 100 Jahre Betriebsverfassung und den aktuellen Herausforderungen. Am 4. Februar 2020 sind es 100 Jahre, seit das Betriebsrätegesetz verabschiedet wurde. So lange schon gibt es mit der Betriebsverfassung ein großes Stück Demokratie im Betrieb. Das hat sich für alle Seiten bewährt, denn nur über die Mitbestimmung kommen wir dem Ziel der guten Arbeit näher. Was waren wichtige Meilensteine auf dem Weg zum heutigen Betriebsverfassungsgesetz? Wie kann man mit den aktuellen Herausforderungen durch weltweite Märkte und digitalen Wandel umgehen? Ich frage dazu die, die es wissen müssen, unsere Experten, Professor Wolfgang Däubler und Professor Michael Kittner. Denn gerade am 31.01.2020 ist Ihr Buch Geschichte der Betriebsverfassung im Bund Verlag rechtzeitig zum Jubiläum der Betriebsverfassung erschienen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Wolfgang Däubler. Er ist Professor für deutsches und europäisches Arbeitsrecht in Bremen. Er ist Einigungsstellenvorsitzender und Berater von Betriebsräten. Und ich begrüße auch ganz herzlich Professor Dr. Michael Kittner. Er ist für uns der Kittner, weil er gibt eine große Gesetzessammlung, die Arbeitsgesetze raus, bei uns im Bund Verlag. Er ist ehemaliger Justiziar der IG Metall. Und er ist Professor für Arbeitsrecht an der Uni Kassel gewesen. Ganz herzlich willkommen an Sie beide. Mein Name ist Eva-Maria Stoppkotte. Ich bin verantwortliche Redakteurin der Arbeitsrecht im Betrieb. Und ich führe Sie jetzt durch das Podcast. Und natürlich mit meinen Fragen hoffe ich, dass wir so viel wie möglich die Geschichte und die Herausforderungen der Betriebsverfassung beleuchten können. Meine erste Frage an Sie, Michael Kittner, was war der Anlass in Deutschland, überhaupt Mitbestimmungsrechte einzuführen?
Nun, der Anlass ist im Grunde zu kurz gegriffen. Das Gesetz ist zwar, dieses Betriebsrätegesetz, 1920 verabschiedet worden, aber es gab lange, lange vorher in der deutschen Geschichte, und zwar solange es abhängige freie Arbeit gibt, Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten. Das fing an in den freien Reichsstädten, im Handwerk, das fing an im Bergbau, den Großbetrieben der damaligen Zeit. Da haben die abhängig Beschäftigten, die Gesellen, die Knappen, Sozialeinrichtungen organisiert, selbst verwaltet. Und das ist eine Tradition, die dann hinüber geführt wurde in die neue Zeit der freien Gewerbe, der Industrie. Und man kann sagen, es ist ein geradezu naturwüchsiges Interesse von abhängig Beschäftigten, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.
Und gab es Meilensteine auf dem Weg zum heutigen Betriebsverfassungsgesetz? Ich meine, 100 Jahre, das ist ja eine lange Zeit, wahrscheinlich auch eine kurze Zeit, um so viele Rechte auch durchzusetzen.
Aus heutiger Sicht erscheinen diese 100 Jahre lange, aber wenn wir zurückblenden auf das Jahr 1920, dann kann man sagen, fast 100 Jahre zurück fing die Geschichte an, also geradezu institutionalisiert kann man davon reden, dass Gesetzgebungsinitiativen im Paulskirchenparlament nach der Revolution von 1848 erfolgten. Da gab es eine erste Initiative, die aber vom Plenum nicht aufgegriffen wurde. Dann gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele aufgeschlossene Unternehmer, das darf man nicht vergessen, die unter dem Konzept der konstitutionellen Fabrik Arbeiterbeteiligung zugelassen haben und schließlich als Frucht von großen Arbeitskämpfen im Bergbau kam es zur Regelung von Arbeiterausschüssen in der Gewerbeordnung 1891 und später noch in den Bergbaugesetzen 1900, man merke, in Bayern und 1905 in Preußen. Also wir haben einen Vorlauf im ganzen 19. Jahrhundert und schließlich nicht zu vergessen, dass im Ersten Weltkrieg die ersten wirklich institutionalisierten, verpflichtenden Arbeiterausschüsse mit dem sogenannten Hilfsdienstgesetz eingeführt worden waren. Also vor 100 Jahren eine wichtige Etappe, aber sie war eben eine Etappe auf einem Weg, der schon viel länger begonnen wurde vorher. Okay.
Aber der wahrscheinlich auch durch den Ersten Weltkrieg durchsetzbar wurde, weil ja die Leute auch Ruhenszeiten haben mussten. Ich erinnere da an den 8-Stunden-Tag und dass die Jungen halt nicht so fertig gemacht werden sollten durch die Arbeit, weil sie noch als Soldaten gebraucht wurden.
Ja, das ist ohnehin eine komplexe Angelegenheit. Dieser Erste Weltkrieg hat insofern einen Schub für alle Sozialpolitik gebracht, als die damals Herrschenden ein klares Kalkül hatten. Sie wussten, dass alle Kriegsanstrengungen nur sinnvoll waren, wenn zu Hause in der Heimat, an der Heimatfront gewissermaßen die Leute mitmachten. Und da sah man sich genötigt, den Arbeitern etwas zu geben, was man ihnen vorher verwehrt hatte. Also ein, kann man sagen, sozialpolitischer Schub unter dem Aspekt Loyalität der arbeitenden Bevölkerung für die Kriegsführung zu erzeugen. Das war aber dann, wie man weiß, nur von kurzer Dauer und ist dann mit der Revolution von 1918 überführt worden in neue demokratische Strukturen.
Okay, und dann kam 1920 das Betriebsrätegesetz. Was unterschied dieses Gesetz von den Betriebsverfassungsgesetzen der Bundesrepublik? Da kamen ja dennoch ein paar mehr dahinter quasi.
Nun, ich möchte eigentlich sagen, man muss Unterscheidungen nach zwei Seiten hin machen. Nämlich, was hat sich geändert gegenüber den Arbeiterausschüssen von vorher, die es ja zweifelsohne ja gab, und was ist später in der Bundesrepublik dann nochmal anders geworden? Also der Hauptinhalt dieses Betriebsrätegesetzes ist, dass den Arbeitervertretungen in den Betrieben erstmals wirklich breite institutionalisierte Existenzberechtigung zugesprochen wurde. Und sie haben Beteiligungsrechte erhalten in der Breite all dessen, was im Betrieb für Arbeitnehmer relevant passiert. Und nun, man beachtet, dass ich von Beteiligungsrechten gesprochen habe. Das waren eben keine Mitbestimmungsrechte, harten Mitbestimmungsrechte, so wie wir das kennen, dass wenn der Betriebsrat anderer Meinung ist als der Arbeitgeber, er ihn notfalls in eine Einigungsstelle bringen kann oder die dann verbindlich für beide Seiten entscheidet, sondern im Betriebsrätegesetz von 1920 haben die meisten Beteiligungsrechte einen solchen Konfliktlösungsmechanismus nicht enthalten, sondern es mündete in Prozeduren, die für die Betriebsräte natürlich nutzbar waren, an deren Ende aber der Arbeitgeber formal meistens noch freie Hand hatte. Und das ist der wesentliche Unterschied zum Betriebsverfassungsrecht der Bundesrepublik. Mit dem Gesetz von 1952 schließlich sind Mitbestimmungsrechte eingeführt worden, die zwei Elemente hatten. Erstens Verbindlichkeit durch eine dritte Schlichtungs- und Streitbeilegungsinstanz, nämlich die Einigungsstelle im harten Kern der sozialen Mitbestimmung. Und zweitens wurde eine sogenannte Wirksamkeitsvoraussetzung mit auf den Weg gebracht. Das heißt, da wo ein Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hatte, durfte der Arbeitgeber nicht einseitig mit den Beschäftigten vorgehen. Das blieb dann rechtswidrig und das ist ein ganz starker Hebel, um Betriebsratsrechte effektiv werden zu lassen.
Was können Betriebsräte, jetzt an Wolfgang Däubler die Frage, was können Betriebsräte tun, wenn Unternehmen oder die gesamte Wirtschaft in die Krise gerät? Wir haben ja gerade wieder ein bisschen die Zeit, wo es sich krisenhaft andeutet und die Betriebsräte wollen jetzt wissen, ist das Betriebsverfassungsgesetz dazu geeignet? Was würden Sie sagen, was würden Sie den Betriebsräten empfehlen diesbezüglich?
Also die Betriebsräte können eine ganze Menge tun. Sie können sich informieren über das, was droht und sie können mit der Geschäftsleitung reden, aber gegebenenfalls auch mit der Öffentlichkeit. Ich kenne Fälle, wo mir Betriebsräte erzählt haben, sie haben Geschäftsleitungen im Bereich der Automobilzulieferer, die genau wissen, in einem Jahr hören die Aufträge auf. Und sie haben keinerlei Konzept, was man nach diesem Jahr macht. Und ich habe mit Insolvenzverwaltern gesprochen, die geradezu leuchtende Augen bekommen. Denn da haben sie natürlich die Chance, schöne neue Mandate zu kriegen. Hier kann ein Betriebsrat eben nicht nur mit einer inaktiven Geschäftsleitung reden, sondern ohne die Firma öffentlich herabzuwürdigen, natürlich auch mal die Öffentlichkeit mobilisieren, kann sich selber Gedanken machen, wie man was tun könnte gegen eine solche evident auf eine zukommende Krise. Meistens sind die Dinge aber nicht so extrem, sondern die Geschäftsleitung bemüht sich auch, was zu tun, um zu neuen Ufern zu kommen. Und da hat der Betriebsrat das wichtige Recht, über Kurzarbeit zu verhandeln. Er kann also von sich aus aktiv werden und verlangen, dass Kurzarbeit eingeführt wird, mit dem Argument, es ist ja nur eine vorübergehende Form der Störung der Arbeitsabläufe. Es wird ja in einiger Zeit wieder besser gehen. Und wenn die Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld bewilligt, dann wird es auch sehr schwierig sein für den Arbeitgeber zu sagen, nein, keine Kurzarbeit, ich will Leute entlassen. Also man kann durch das Initiativrecht in Sachen Kurzarbeit weitgehend betriebsbedingte Kündigung verhindern, wenn zumindest wahrscheinlich ist, dass die Flaute vorübergehend ist. Wenn klar ist, dass man nicht weitermachen kann, dann hilft im Prinzip nur Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan. Da gibt es auch die Vorstellung, dass man rechtzeitig beispielsweise einen freiwilligen Plan macht, wo diejenigen gegen gute Abfindung ausscheiden können, die sowieso sich gerne was anderes suchen möchten. Da kann auch der Betriebsrat aktiv werden. Wenn es zu Interessenausgleich und Sozialplan kommt, wird es bei den anstehenden Umstrukturierungen wahrscheinlich sehr oft zu sogenannten Transfergesellschaften kommen. Das heißt also Gesellschaften, die quasi arbeitslos gewordene Beschäftigte bis zu einem Jahr beschäftigen, vielleicht auch in Zukunft für 2 Jahre, und wo sie so qualifiziert werden, dass sie eine andere Tätigkeit ausüben können, dass sie wieder gut vermittelbar sind auf dem Arbeitsmarkt. Das ist der Ausweg, den man dann in solchen Situationen gehen muss. Das ist alles nicht einfach und setzt sehr viel guten Willen auf beiden Seiten voraus. Aber wenn man einen Betriebsrat hat, ist da natürlich sehr viel mehr zu machen, als wenn das nicht da ist.
Als wenn man alleine ist. Und man merkt ja auch, wenn Unternehmen in die Krise geraten, werden schnell noch Betriebsräte gewählt, aber die werden oftmals dann auch ins kalte Wasser gestoßen, können aber nichtsdestotrotz alle diese Rechte auch geltend machen, die Sie eben beschrieben haben.
Natürlich, sobald sie gewählt sind, haben sie alle diese Rechte und dann kommt es darauf an, dass man noch verstärkt das macht, was ich eigentlich jedem Betriebsrat empfehle, dass er sich nämlich Beratung holt. Man kann die komplexen Fragen unserer Wirtschaft nicht damit einfach lösen, dass man nach dem gesunden Menschenverstand vorgeht und gewissermaßen als Laie bessere Managementkonzepte entwickelt, als es das Management macht. Sondern da braucht man eine sachkundige Beratung. Da kann man auch zur Gewerkschaft gehen, die auch sehr hilfreich sein kann in diesen Zusammenhängen. Und dann kann man in der Tat für die Beschäftigten einiges rausholen. Und Sie haben völlig recht, der Betriebsrat wird dann interessant, wenn es also irgendwie schlecht zu gehen sich anschickt. Ja? Dann entdeckt man plötzlich, könnte doch ganz gut sein, man hat vielleicht auch einen Betriebsrat.
Ja? Ja. Obwohl, wir haben ja schon Krisenjahre auch durchlebt in den 2008 und 2009er Jahren. Da haben die Betriebsräte viel für die Wirtschaft, für die Betriebe und für die Beschäftigten getan. Nichtsdestotrotz sind nur 6% der Betriebe in Deutschland heute über einen Betriebsrat vertreten, beziehungsweise haben einen Betriebsrat. Und die Zahl ist rückläufig. Wie kann aus Ihrer Sicht dem entgegengewirkt werden?
Also die Ausgangssituation ist ein bisschen besser. Es sind nicht nur 6%, sondern 9-10%, die einen Betriebsrat haben. Und diese Betriebsräte vertreten in etwa 40% der Arbeitnehmer, die vom Gesetz erfasst werden. Das bedeutet aber natürlich, eine Minderheit wird durch einen Betriebsrat repräsentiert, vorwiegend die Beschäftigten in mittleren und größeren Betrieben, während die anderen eben keinen Betriebsrat haben. Warum gibt es so wenig Betriebsräte? Da gibt es mittlerweile auch empirische Untersuchungen dazu. Ein Grund ist der, dass die Beteiligten Angst haben, sie könnten Nachteile erleiden, also gekündigt werden im Extremfall, wenn sie aktiv werden, um einen Betriebsrat zu gründen, aber oft sind es auch Befürchtungen, meine Beförderungschancen gehen kaputt oder ich kriege eine interessante Arbeit nicht, wenn der Chef sauer ist. Und deshalb verzichtet man drauf. Ja, dann gibt es natürlich auch andere Gründe. Also das Wahlverfahren ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Also man muss eine gewisse Bürokratiebegabung haben, um also dieses Wahlverfahren ohne Unfall zu überstehen. Und das haben nicht alle. Und auch das sogenannte, also vereinfachte Wahlverfahren, was es ja gibt seit 2001, ist in Wirklichkeit überhaupt nicht einfacher als das andere, ist genauso kompliziert, nur geht es schneller. Das heißt aber, man muss noch wirksamer arbeiten, weil nämlich das Ganze in 14 Tagen über die Bühne gegangen ist. Das ist ein Hinderungsgrund. Dann gibt es natürlich auch das Problem, dass einzelne Leute sich sagen, was bringt ein Betriebsrat? Der Betriebsrat hat kein Mitbestimmungsrecht, um Lohnerhöhungen zu erreichen. Er hat kein Mitbestimmungsrecht, um Arbeitszeitverkürzungen zu erreichen. Von daher kann man sagen, was bringt's? Es ist ein Fehlargument, weil natürlich der Betriebsrat seine Gründung eine erste Stufe ist, um dann also weiterzugehen und sich gewerkschaftlich zu organisieren oder die Forderung zu stellen, dass man der Betrieb in den Flächentarif reingeht. Also das kann man dann alles machen. Aber zunächst mal ist für den nicht besonders sachkundigen Menschen natürlich die Situation die, was kann so ein Betriebsrat mir helfen? Und dann sagt man sich, da gehe ich lieber kein Risiko ein. Und die Menschen sind bei uns noch ängstlicher und risikobewusster als in anderen Ländern. Das Wort Angst ist ja als Angst in den englischen Sprachgebrauch eingegangen. Und das ist ja kein Zufall. Das Risikobewusstsein ist unheimlich groß. Und ich habe mir die Frage gestellt, ohne sie beantworten zu können, wie es eigentlich zu erklären ist, dass zwischen 1968 und 1978 die Zahl der Betriebsräte um 40% gestiegen ist. Das ist enorm. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen waren seit 1972 die gleichen wie heute. Und trotzdem hat man damals deutliche Zuwächse gehabt bis 1978. Dann war es in etwa konstant. Und heute ist die Tendenz eher rückläufig. Und das führe ich mal zurück auf die allgemeine gesellschaftliche Atmosphäre. Das heißt, damals ging es darum, mehr Demokratie wagen. Und jetzt versuchen wir es mal und denken nicht so sehr an die Risiken. Ja, und heute ist das alles weg und jeder denkt für sich, oh Gott, was könnte da auf mich zukommen, was könnte da passieren? Ja. Viele Betriebsräte haben ja sogar schon Angst, wenn sie die Einigungsstelle anrufen, das könnte vom Arbeitgeber mit Liebesentzug beantwortet werden. Ja, das gehört sich nicht, dass man eine Einigungsstelle anruft. Ja. Und das ist natürlich mit ein Grund für die Schwierigkeit, neue Betriebsräte zu gründen. Trotzdem könnte man natürlich einiges tun, wenn wir einen innovationsfreundlichen Gesetzgeber hätten, was wir überhaupt nicht haben. Und man kann also zum Beispiel daran denken, dass man Staatsaufträge oder Subventionen nur an Betriebe gibt, die einen Betriebsrat haben. Ja, ganz einfach. Das gab es mal beim Programm Humanisierung der Arbeitsbedingungen. Da hat man nur Geld gekriegt vom Staat, wenn der Betriebsrat den Antrag mit unterschrieben hat. Also ohne Betriebsrat kein Geld. Ist doch eigentlich eine ganz vernünftige Methode.
Anreiz.
Oder es gibt den Vorschlag, dass man also sagt, einmal pro Jahr muss der Arbeitgeber eine Betriebsversammlung durchführen, wo er erklärt, was im Betriebsverfassungsgesetz steht. Und dann im Anschluss daran findet eine geheime Abstimmung statt in Abwesenheit des Arbeitgebers, ob man auf dieser Basis jetzt einen Betriebsrat wählen möchte oder nicht. Finde ich ganz apart, ist dem öffentlichen Dienst entnommen, weil es da so ist, wenn man keinen Personalrat hat, muss der Dienststellenleiter eine Versammlung einberufen und dann den Leuten erklären, was so ein Personalrat eigentlich machen kann. Und dort hat man ja eine hohe Abdeckung, 92% sind in Dienststellen tätig, wo es einen Personalrat gibt. Mhm. Ja? Und dieser Gedanke, das hierher zu übertragen, natürlich kann man das Gesetz so darstellen, dass alle sagen, das ist ganz fürchterlich. Aber es ist trotzdem, wäre ein Schritt, um das Bewusstsein für die Betriebsverfassung etwas zu stärken. Persönlich bin der Auffassung, man sollte ein Verfahren entwickeln, dass der Einzelne sich im Betrieb nicht so exponieren muss, wie das bisher der Fall ist. Bisher muss man in eine Betriebsversammlung gehen, wo man dann einen Wahlvorstand wählt. Der hat ja dann Kündigungsschutz. Aber die, die in die Betriebsversammlung gehen und da reden, die haben da keinen Kündigungsschutz. Und die werden vielleicht schlecht behandelt. Das ist ja durchaus denkbar. Dann muss man, wenn es innerbetrieblich läuft, sogenannte Stützunterschriften sammeln. Ja, wer da unterschreibt, der exponiert sich auch. Und mein Vorschlag wäre, aber das setzt einen innovativen Gesetzgeber voraus, also mein Vorschlag wäre, keinerlei Betriebsversammlung, sondern jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft oder drei Betriebsangehörige können sich ans Arbeitsgericht wenden. Und das Arbeitsgericht setzt dann automatisch einen Wahlvorstand ein, bestehend aus Außerbetrieblichen. Und diese Außerbetrieblichen organisieren im Netz die Wahl. Also sowohl das Einreichen von Wahlvorschlägen als auch gegebenenfalls die Vorstellung von Programmen, wenn es gewünscht wird. Und auch die Wahlhandlung als solche sollte man digital machen. Okay. Das könnte man also theoretisch sogar von zu Hause aus machen. Sodass also gewissermaßen die Unterhaltung im Betrieb über die Gründung des Betriebsrats zu einer absoluten Ausnahme wird. Das kann der Einzelne durchaus vermeiden. Und auf diese Weise hat man dann plötzlich einen Betriebsrat. Und wenn man ihn hat, ist er ja geschützt. Ja? Das ist ja dann nicht weiter schlimm, sondern das Problem ist ja immer, dass die Schwelle bis dorthin erstmal überschritten werden muss. Und das geht am ehesten, indem man mal das Verfahren aus dem Betrieb ein Stück weit rausholt.
Das ist ja, finde ich, ein super spannender Vorschlag, weil die Menschen sich dadurch nicht exponieren müssen im Betrieb. Ja, die dürfen das in ihrer Privatsphäre dann machen und sich dafür entscheiden. Und sie nutzen auch gleichzeitig die digitalen Möglichkeiten, die unsere Welt bietet. Das wäre schon meine nächste Frage. Wir haben ja eine starke Veränderung der Arbeitswelt. Virtuelle Teams, mobiles Arbeiten, die Digitalisierung verändert Arbeitswelt und Privatleben. Wie können Betriebsräte, die sind ja dann schon gewählt, wenn man ihren Vorschlag quasi wahr werden lässt, wie können Betriebsräte sie im Interesse der Beschäftigten gestalten, diese neuen Arbeitsformen?
Also die Betriebsräte können auf die Folgen der Digitalisierung Einfluss nehmen, die heute schon sichtbar sind. Die Digitalisierungsdiskussion ist ja, wenn man so will, zweigeteilt. Es gibt einmal die großen Perspektiven. Ich habe vor kurzem im Fernsehen einem Philosophen zugehört, der sagt also, im Prinzip gibt es keine Betriebe mehr und keine Unternehmen und es gibt auch fast nur noch Selbstständige, die jetzt gewissermaßen auf der Basis ganz vorübergehender Kontakte irgendwelche Arbeiten erledigen. Wenn sie Pech haben, fallen sie halt durch den Rost und wenn sie Glück haben, verdienen sie sehr gut. Und also die heutigen Zusammenhänge werden völlig wegdefiniert. Das betrachte ich als eine sehr spekulative Sache und die interessiert mich als Jurist relativ wenig. Denn damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Ich kann nur sagen, es kann sein, dass sich einiges in die Richtung entwickelt, es muss aber nicht so sein. Das kann auch ganz anders laufen. Das, was man juristisch und betriebspolitisch machen kann, ist sich mit den Dingen auseinandersetzen, die man heute schon hat. Und da hat man nicht allein den Computer, der hat als solcher gar nicht so furchtbar viel geändert. sondern das Entscheidende ist, dass man heute mobile Endgeräte hat, also Smartphones und Laptops und andere Formen. Und da ist der Einzelne jederzeit erreichbar, auch in der Freizeit, und er kann auch jederzeit mit der Arbeit beginnen. Er kann also im Internet, wenn er Internetanschluss hat, und zu Hause hat man es ja in der Regel, dann kann er gleich mit der Arbeit beginnen. Führt dazu, dass man unter Umständen einen Anruf kriegt abends und dann halt nochmal extra arbeitet. Führt dazu, dass man gegebenenfalls jetzt fertig macht, was man in der normalen Arbeitszeit nicht hingekriegt hat. Das heißt, man hat große Probleme mit dem Arbeitszeitrecht. Viele Leute machen inoffizielle Überstunden, die gar nicht erfasst sind. Und zwar nicht nur in der Weise, dass man mal 5 Minuten ein dienstliches Telefongespräch führt. Das kann man ja machen, das ist doch gar nicht weiter tragisch. Aber es gibt halt Fälle, wo dann Leute stundenlang, ohne dass es irgendwie erfasst würde, noch Überstunden leisten. Es gibt eine Schätzung, die sagt, jedes Jahr wird mehr als 1 Milliarde unbezahlter Überstunden geleistet. Und da kann nun natürlich ein Betriebsrat einhaken und sagen, es gibt eine neue Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, und die Entscheidung verlangt, dass jede Arbeitszeit dokumentiert wird. Da muss der Gesetzgeber aktiv werden. Bisher wird nur die Überschreitung des 8-Stunden-Tags dokumentiert, soll dokumentiert werden. Und in Zukunft muss alles dokumentiert werden. Und das kann auch ein Betriebsrat im Wege seiner Mitbestimmung über Überstunden, kann der das auch verlangen, dass man eine Regelung schafft, die diese Richtlinienvorgabe des Europäischen Gerichtshofs umsetzt. Und da könnte man sich durchaus vorstellen, dass man als Betriebsrat die Arbeitszeit ein wenig transparenter macht und auf diese Weise natürlich auch die Beschäftigten mit etwas mehr Geld versieht oder auch daran hindert, sich übermäßig zu verausgaben. Und da komme ich dann zum nächsten Punkt. Wir haben Probleme des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Es gibt eine Umfrage bei Betriebsräten, dass der Arbeitsschutz und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wichtigste Priorität bei der Betriebsratsarbeit derzeit ist. Und es hängt damit zusammen, dass mit den neuen Techniken sehr viele psychische Belastungen verbunden sind. Auf die reagieren manche Leute empfindlicher als andere. Es kann Menschen geben, die können gar nicht ohne Stress leben. Da fühlen die sich gerade wohl, wenn das Chaos um sie herum ist. Und es gibt andere, die leiden sehr unter Stress. Und da gibt es dann eine wachsende Zahl von Burnout-Fällen. Die Statistik zeigt auch, dass die Arbeitsunfähigkeit und die Frühverrentung wegen psychischer Erkrankungen in den letzten 10 Jahren sich verdoppelt oder verdreifacht hat. Also da ist ein enormer Anstieg vorhanden. Und hier haben Betriebsräte Mitbestimmungsrechte. Sie können also erzwingen, dass man eine Gefährdungsbeurteilung macht. Das ist aufwendig, da muss man sich engagieren, das ist alles andere als Routine. Aber man kann das mitbestimmen, man kann insbesondere auch darauf hinwirken, dass nach bestimmten Risiken gefragt wird. Also, dass man die Gefährdungsbeurteilung nicht darauf beschränkt, ob mir möglicherweise eine Lampe auf den Kopf fällt, ja, sondern dass man auch Fragen der Interaktion, der Situation am Arbeitsplatz, dass man sowas einbezieht. Ja. Wir hatten in Bremen über viele Jahre hinweg aus ganz anderem Anlass die hübsche Einrichtung, dass es eine kleine Gruppe von 2, 3 Leuten gab, die im Auftrag der Landesregierung sich immer wieder unauffällig in die Ecke eines Arbeitszimmers gesetzt haben und festgestellt haben, was jemand den ganzen Tag arbeitet. Und zwar ist das gemacht worden in den Fällen, wo jemand höher gruppiert sein wollte. Mhm. Also gesagt hat, meine Arbeit ist eigentlich mehr wert, also gehöre ich in eine höhere Vergütungsgruppe. Und das musste man ja überprüfen. Und die haben das im Einzelnen überprüft mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen. Also es war keineswegs so, dass immer der Arbeitgeber recht hatte, der gesagt hatte, du bist richtig eingruppiert, sondern es war vielleicht 50-50. Das Ansehen dieser Gruppe war außerordentlich hoch. Sowas müsste man auch im Bereich der Gefährdungsbeurteilung machen. Das heißt, man müsste sich die genauen Arbeitsbedingungen anschauen. Und nicht nur, wie es üblich ist, einen Workshop zu veranstalten mit den beteiligten Leuten. Und da gibt keiner so richtig zu, dass er sich fürchterlich über seinen Chef ärgert. Und es gibt keiner so richtig zu, dass er sich überfordert fühlt. Denn wir sind doch alle stark und kräftig und klug. Und wir können doch immer alles, insbesondere das an unserem Arbeitsplatz. Ja? Und dann sind es typischerweise nur Kleinigkeiten, die man zum Ausdruck bringt. Und da wäre durchaus auch ein aktiver Betriebsrat gefragt, der diese Dinge machen kann. Derzeit gibt es ja ein Verfahren, das jetzt nicht definitiv entschieden wurde vom Bundesarbeitsgericht, ob man eigentlich im Rahmen des Arbeitsschutzes auch verlangen kann, dass die Zahl der Beschäftigten erhöht wird. Wenn also bestimmte Arbeitsaufgaben da sind und offensichtlich die Leute überfordert sind, ist natürlich der naheliegendste Ausweg der, zu sagen, wir machen die gleichen Aufgaben, aber mit 2-3 Leuten mehr.
Ja.
Und die Frage ist, ob man das erzwingen kann. Das ist von einem Gericht bejaht, vom anderen abgelehnt worden. Und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, es kommt im konkreten Fall nicht darauf an. Also wir wissen es nicht, aber versuchen sollte man es.
Eine feine Vorstellung und etwas in jedem Fall, wo Betriebsräte dranbleiben müssen am Arbeits- und Gesundheitsschutz, insbesondere auch Gefährdungsbeurteilungen machen. Und auch da gibt es ja Beratungsmöglichkeiten. Das muss man nicht selber erfinden als Betriebsrat. Da gibt es ja ganz viele, die auch sowas anbieten und das auch mit kontrollieren und auch auswerten. Eine andere Frage, wir befinden uns in Zeiten des digitalen, aber auch des ökologischen Wandels. Unternehmen können es sich heute nicht mehr leisten, das Thema Umwelt- und Klimaschutz außer Acht zu lassen. Wie kommt der Betriebsrat da ins Spiel? Wie kann der da unterstützen, sowohl die Umwelt als auch die Betriebe und die Beschäftigten?
Also das geltende Recht ist in diesem Punkt, was den Betriebsrat angeht, ziemlich bescheiden. Er kann sich kümmern um den betrieblichen Umweltschutz. Ja, er kann sich dazu äußern, er kann Anregungen machen. Und normalerweise spielt es bisher eine sehr geringe Rolle. Ich würde glauben, das wird sich ändern in den nächsten Jahren, weil das Bewusstsein, dass eine Klimakatastrophe droht, immer deutlicher wird. Immer mehr Menschen denken daran, und das nächste Unwetter kommt bestimmt, das weiß man. Und dann hat natürlich plötzlich ein Vorschlag, den der Betriebsrat macht, einen ganz anderen Stellenwert, als wenn es nur irgendeine freundliche Überlegung ist. Und man kann dann damit rechnen, dass die Unternehmensleitungen dem auch eher Rechnung tragen. Also wenn der Betriebsrat sagt, man sollte nicht unbedingt nur Diesel fahren, hat es heute mehr Gewicht als vor 3-4 Jahren. Und wenn natürlich der Betriebsrat einer Bank sagen würde, wir finanzieren keine Umweltverschmutzer mehr, die Dreckschleudern werden von unserer Bank nicht mehr finanziert, dann kann man mit erheblichen Widerständen rechnen. Ich erinnere mich an die alte Kampagne, keine Investitionen in Südafrika durch Kredite zu unterstützen. Das war in der Zeit der Apartheid. Und da hat man das auch effektiv gemacht. Das wäre natürlich auch ein wichtiges Thema. Oder wenn der Betriebsrat weiß, dass in der Produktion selbst, also in vermeidbarer Weise CO2 produziert wird, dass man es auch anders machen könnte, dann kann er das natürlich zum Thema machen. Das ist klar. Es ist manchmal schwierig, wenn die Realisierung klimaschutzorientierter Ziele zulasten der Rentabilität des Betriebes geht. Ja, das ist klar, da gibt es eine Art von immanenter Grenze für Aktivitäten des Betriebsrats. Es kann Idealisten geben, denen ist das egal, aber den meisten wird es nicht egal sein. Und es hat dann zur Folge, dass man natürlich sich in bestimmten Fragen zurückhält, aber anderes kann man auch wieder anschieben. Und nicht jede klimafreundliche Aktion ist gleich ein Kostenfaktor, sondern kann sich auch durchaus positiv auszahlen, was das Image angeht, aber auch was die Produktion als solche angeht. Und insofern sind die Betriebsräte da gefragt und es wäre natürlich wünschenswert, sie hätten nicht nur das Recht, eine Anregung zu geben, sondern sie hätten auch in diesem Bereich ein Initiativ- und Mitbestimmungsrecht. Das würde ich mir also durchaus wünschen.
Also ist das Instrumentarium des Betriebsverfassungsgesetzes diesbezüglich noch nicht ausgeschöpft? Man kann da durchaus als Gesetzgeber auch noch mal dran denken, dass man da was Stärkeres reinschreibt, also ein stärkeres Mitbestimmungsrecht draus macht für die Betriebsräte, was ja so ein bisschen auch bei der Digitalisierung gilt, dass ich zum Beispiel mir überlege, Initiativrecht, je digitaler mein Unternehmen wird, wie mache ich das mit der Qualifizierung? Wie lasse ich die Leute, wie nehme ich die mit tatsächlich, die am Ende vielleicht nicht mehr dastehen, weil der Betrieb weiter digitalisiert wird?
Das ist völlig richtig. Da gibt es ein Mitbestimmungsrecht nach § 97 Absatz 2, wenn neue Anforderungen kommen, denen die Betroffenen nicht entsprechen können aufgrund ihrer Qualifikation, dann kann der Betriebsrat verlangen, dass der Arbeitgeber Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet. Das hat nur den Nachteil, man kann keine perspektivischen Maßnahmen treffen. Das heißt, man kann nur reagieren auf das, was unmittelbar an Anforderungen kommt. Und außerdem geben natürlich die Betroffenen ungern zu, dass irgendwelche Anforderungen mit ihrer Qualifikation nicht zu bewältigen sind. Und deshalb hat dieser 97 Absatz 2 in der Praxis eine denkbar geringe Bedeutung. Und man könnte daran denken, das auszudehnen und zu sagen, man kann auch perspektivische Weiterbildung betreiben. Auch das ist ein Problem. Ich habe mit einigen Leuten darüber diskutiert. Und der Haupteinwand war eigentlich nicht, wir wollen nicht wieder auf die Schulbank, sondern der Haupteinwand war, wir wissen ja gar nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen können, was man uns da vermittelt. Und ich habe Ihnen dann die ganz einfache Geschichte erzählt aus einem anderen Land, konkret aus China, wo die Leute systematisch lernen, sich in ein neues Problem, von dem sie gar keine Ahnung haben, einzuarbeiten. Das ist eine Qualifikation, die beträchtlich ist. Ich habe das selbst erlebt in einer Lehrtätigkeit in einer Fremdsprachenhochschule. Das sind also lauter Studenten, die lernen Deutsch als Chinesen, haben von Jura keine Ahnung. Und den gebe ich als Thema Verbraucherschutzrecht oder Ehescheidungsrecht. Und die sind in der Lage, über eine solche Materie, weit entfernt von dem, was sie normalerweise machen, in einem Wochenende über Google sich die wesentlichen Informationen zu sammeln und dann ein ganz passables Referat daraus zu machen. Das ist die Fähigkeit, sich gewissermaßen in einen unbekannten Kontext einzuarbeiten. Und das ist eine Geschichte, die man eigentlich bei uns sehr viel mehr schulen müsste. Also es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt jemand zwinge, du solltest Mechatroniker werden und dann hat man plötzlich zu viele Mechatroniker und er kommt auch nicht zum Zuge am Arbeitsmarkt. Sondern wichtiger wäre, dass man also lernt, sich auf neue Situationen einzustellen. Das ist natürlich auch eine pädagogische Aufgabe für die Weiterbildungseinrichtungen, die es gibt. Ja, das muss man dann natürlich an bestimmten Dingen exemplifizieren, das ist klar. Aber man muss in der Lage sein, das auch in Bezug auf andere Sachen zu machen. Und das ist aber natürlich auch keine umfassende Lösung. Ja, aber das Hauptproblem ist, dass die Beteiligten im Prinzip misstrauisch sind, ob das, was man ihnen da vermittelt, ihnen auch wirklich in Zukunft hilft. Ja, und da sollte man mehr Planungssicherheit auch für den Einzelnen schaffen.
Michael Kittner, nochmal auf Ihr gemeinsames Buch zurückzukommen. Sie haben ja jetzt gehört, was Wolfgang Däubler alles auch für Empfehlungen ausgesprochen hat, auch für Wünsche nochmal ausgesprochen hat. Welchen Stellenwert nimmt da Ihr Buch ein? Was können wir aus der Geschichte diesbezüglich lernen?
Das ist wohl eine der schwierigsten Fragen, die es gibt, aus der Geschichte lernen. Also ich erzähle eine Anekdote. Im letzten Jahr, als Wolfgang Däubler und ich dieses Buch geschrieben haben, habe ich mich natürlich mit Freunden darüber unterhalten. Und einer dieser Freunde, ein sehr aktiver und fachlich kompetenter Betriebspraktiker, hat zu mir einfach gesagt, ja wieso, das ist doch alles von früher. So, und da hat er in einer Weise recht, das ist alles beschrieben, wie es früher war und bringt ihm jetzt unmittelbar keinen Nutzen für das, was er war. Konkrete Mitbestimmungsrechte etwa aus dem aktuellen Betriebsverfassungsrecht hat. Aber ein Blick in diese ganze Geschichte, glaube ich, hilft an einem Punkt. Wenn ich Revue passieren lasse, was Wolfgang Däubler eben an Notwendigkeiten zur Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsrechts gesagt hat, dann sind das alles Punkte, die so in veränderter Form im Laufe der ganzen Geschichte immer wieder aufgetaucht sind. Wir haben einen Stand von Beteiligungsmöglichkeiten und es gibt neue Probleme und man muss sich darum kümmern, dass denen irgendwie besser gerecht wird als vorher. Und da ist eine Lektion aus dem Ganzen doch offenkundig, dass es letztlich nicht ohne richtigen politischen Willen geht, und der politische Wille ist in der Vergangenheit leider immer befördert worden durch größere Umbruchssituationen, und da muss das Bewusstsein, glaube ich, kann man das Bewusstsein daraus ziehen, dass es immer möglich ist, besser zu werden. Alle unsere Vorfahren, auf deren Schultern wir jetzt stehen und die den Zustand, wie wir ihn jetzt haben, geschaffen haben, haben immer im Grunde standen in der Situation, wo niemand sich vorstellen konnte, wie das jemals besser werden konnte. Und sie haben es trotzdem geschafft. Und wir sind jetzt in der Lage, dass wir unsere Zeitgenossen davon überzeugen müssen, dass wir in der Tat in mannigfacher Form in Umbruchssituationen leben. Technisch, Digitalisierung, ökologisch, Umwelt- und Klimaprobleme, und dass das eine Situation ist, in der auch die Mitbestimmung wieder einen Schub bekommen muss. Und das geht nicht von alleine, aber der Blick in die Geschichte zeigt, dass man also Mut haben kann und dass man auch Vertrauen haben kann, dass das was möglich ist, was vorher unmöglich schien. Und da wollen wir dazu beitragen, und wir hoffen, dass die junge Generation da mitmacht.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Ja. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden und hoffe, dass Sie noch weitere Bücher zur Geschichte der Betriebsverfassung, die ja dann ein bisschen neuer sein wird, schreiben werden. Ganz herzlichen Dank.